Einstellung ist immer Fakt.
Das kann nur daneben gehen.
Couch Coaches, der Pixelsport-Podcast mit Thorsten Seifert und Andreas Krohm.
Herzlich willkommen bei den Couch Coaches. Das sind wir nämlich
Thorsten Seifert
und Andreas Krohm.
Ja, und was machen wir hier?
Wir beschäftigen uns mit Pixelsport, nämlich Computer- und Videospiele rund ums Thema Sport.
Das ist nämlich meines Erachtens eine kleine Nische. Also es gibt ja tausende Podcasts über Computerspiele, aber gibt es denn einen Podcast über Pixelsports? Ich habe bisher keinen gefunden, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum, und deshalb springen wir hier besser spät als nie auf den Podcast.
Genau. Besser spät als nie. Das ist das gute Thema. Wir wollen dabei eine oder gar nicht so genau auf aktuelle Spiele eingehen, sondern mal was Aktuelles, mal was Älteres. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema, denn heute werden wir uns mit zwei älteren Spielen beschäftigen.
Mit Klassikern.
Echte Klassiker, die kennt ihr alle. Und das erste davon, das ist
Pong.
Richtig.
Ja.
Mensch, woher weißt du das?
Ja, ich habe hier Shownotes. Ich habe die Shownotes gelesen.
Verrückt.
Und Pong sollte eigentlich Ping-Pong heißen.
Genau, und damit geht das Dilemma auch schon los, denn im Grunde hat der spätere Gründer von Atari, Nolan Bushnell, nämlich bei dem Erfinder von Pong, bei Ralph Baer, einem deutschstämmigen US-Amerikaner, einen Prototypen gesehen und hat dann seinen ersten Angestellten gesagt, ja, mach doch auch mal sowas, was auf Ping-Pong basiert.
Genau, das war Anfang der 70er, glaube ich. Baer hat das, glaube ich, 1966 entwickelt. Genau. Da hat er dann seine sogenannte Brown Box entwickelt. Das ist quasi eine der ersten Spielekonsolen der Welt gewesen, für den Fernseher.
Kann man so sagen, genau.
Für den Fernseher. Und da war dann halt auch Pong drauf. Aber wir haben noch gar nicht erzählt, was Pong ist, obwohl es ja eigentlich jeder kennen muss.
Also erstmal basiert Pong auf einem, ja, auf einer Spielerei im Grunde, auf einem Oszilloskop nämlich, einem elektrischen Messgerät für Schwingungen und Frequenzen.
Ja.
Und da haben nämlich findige Bastler so eine Art Tennisspiel entwickelt mit zwei Schlägern, die einen Ball immer hin und her schlagen und man muss halt versuchen,
genau,
auf der anderen Seite.
Genau, das war schon Ende der 50er, 58, genau. Also wirklich Pioniere der Computerspiele, kann man auch sagen.
So, ja, im Grunde kann man das so sagen. Das gilt so allgemein als das erste Spiel, was auf einem elektronischen Gerät halt entwickelt wurde. Und daraus hat Ralph Baer halt Pong entwickelt für jedermann.
Richtig.
Im Grunde. Noch nicht mit einer CPU, wie man es heute aus einem Computer kennt, sondern eher als Schaltkreis, klassisch mit Widerständen und Kabeln und Lötbrücken und
genau so ist es. Und dass die zur Folge hat das, dass es eigentlich kein Computerspiel ist. Also rein kleingeistig könnten wir sagen, wir dürfen das gar nicht besprechen.
Genau, eigentlich müsste man das schon wieder wegschieben. Nein, ist eigentlich ein Videospiel, ein Telespiel.
Genau, ist ein Videospiel und darum geht es bei uns aber auch.
Genau.
Und Pong ist im Prinzip ein Tennisspiel, ein Tischtennis, nein, eher ein Tennisspiel, wo rechts und links zwei weiße Striche sind. Das sollen Schläger sein. Und man steuert die mit einem Joystick oder heutzutage mit Touch-Eingaben, weil es gibt auch Mobile-Versionen von Pong immer noch.
Es gibt ganz viele verschiedene Umsetzungen davon. In der klassischen Umsetzung war es aber im Grunde ein kleiner rechteckiger Kasten, der mit dem Kabel an der Konsole oder an dem Gerät angeschlossen war. Und da war oben so ein Drehregler drauf und mit dem steuerte man halt seinen Schläger rauf und runter.
Genau, und ich kann mich erinnern, dass wir so ein Gerät hatten, dass es einen Heidenspaß gemacht hat und stundenlang man vor dem Gerät hockte, um einfach diesen Ball immer hin und her zu spielen. Und es dauerte manchmal auch einfach 10 Minuten, bis ein Spiel vorbei war. Weil, wenn man das konzentriert gespielt hat mit diesen Drehreglern, hat man den Ball auch immer getroffen. Die Kunst bestand dann irgendwann darin, den Ball Winkel mitzugeben, sodass man ihn angewinkelt zum Gegner schießen
konnte.
Wobei
die Kunst zum Teil ja schon darin bestand, das Spiel überhaupt ans Laufen zu kriegen, denn da gab es noch nicht, oder das wurde nicht an den SCART-Anschluss angeschlossen oder wie heute HDMI, da war noch gar nicht dran zu denken, sondern das war noch ganz klassisch über so ein Antennenkabel.
Genau.
Und da musste man auf dem Fernseher die richtige Frequenz erstmal finden. Und wenn man Pech hatte, hatte man so ein Bildrauschen drin und irgendwelche Schlieren. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch so ein Gerät zu Hause, das durfte ich aber nur ganz, ganz selten mal spielen, wenn überhaupt.
Auch schwarz-weiß, ja.
Auch,
das war ja das Klassische, war ja schwarz-weiß.
Ne? Ich glaube, selbst auf einem Farbfernseher war es
schwarz-weiß.
Mhm. Genau. Ja, und da von dieser Konsole gab es dann später auch Weiterentwicklungen noch mit einem Gewehr, da wo man so eine Art Tontaubenschießen machen kann.
Genau.
Ich glaube, so ein Autorennen war da auch irgendwie mit drauf.
Ja, daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
Ja.
Aber bevor es so weit kam, dass das Ding in jedem Haushalt stand dann irgendwann, in den USA sowieso, in Deutschland dann Anfang der 80er noch, in den USA schon eher, bevor es dazu kam, gab es natürlich das klassische amerikanische Finanzdrama rund um Copyright, Diebstahl.
Genau.
Was war denn da los?
Da hat nämlich der Atari-Gründer Nolan Bushnell hat nämlich das Spiel gesehen bei Ralph Baer und hat dann seinen Leuten gesagt, hör mal, programmiert mir doch auch mal sowas. Das Ganze musste natürlich dann so kommen, dass das auffliegt. Und Atari hat dann die gigantische Summe von $700,000 dafür zahlen müssen,
für 70er,
um das benutzen zu dürfen.
Eine also Riesensumme.
Riesensumme für die damalige Zeit. Im Endeffekt aber ein Schnäppchen, denn damit,
für Atari,
damit machte Atari Unsummen an Geld und schaffte letztendlich damit auch den Durchbruch.
Ja, über 8000 Geräte wurden bis 1981 aufgestellt.
Als diese klassischen Groschengräber.
Diese Groschengräber,
genau,
wo die Kinder vorstanden.
In den Arcades,
genau.
Gegen Einwurf von meistens 25 Cent pro Spiel. Konnte man dann halt spielen gegeneinander, bis einer verloren hatte. Dann musste man wieder nachwerfen.
Genau.
Und
in den USA war das halt schon in den 70ern, gab es diese Arcades schon. Deutschland ist dann wie immer ein bisschen nachgezogen. Und dann kann ich mich aber auch erinnern, dass in den 80ern, Anfang der 80er, standen überall so Automaten. Also jetzt nicht speziell Pong, sondern alle möglichen Automaten. Pac-Man etc.
Ja, wir hätten auch ganz gerne das Spiel im Original nochmal angespielt. Wir haben leider nicht geschafft, ein Originalgerät uns rechtzeitig oder überhaupt zu besorgen. Also es ist unheimlich schwierig zu finden. Es gibt wohl so Arcade-Clubs, wo Geräte noch vorhanden sind, aber da hatten wir jetzt bisher keinen Zugang oder
wer so ein Gerät hat,
konnten so ein Gerät nicht auftreiben.
Wer so ein Gerät hat und in Nordrhein-Westfalen wohnt, kann uns gerne eine Nachricht schicken und dann kommen wir mal vorbei und spielen 5 bis 8 Stunden Best of 5.
Ja, genau. Doppelt oder nichts.
Das Spiel war so erfolgreich, beziehungsweise das Konzept einer Spielkonsole war so erfolgreich, dass es sogar eine DDR-Spielkonsole gab.
Ja.
Und zwar nur eine einzige jemals gebaut. Also nicht ein Stück, sondern es gab nur eine Konsole in der DDR, bis es die DDR dann nicht mehr gab.
Das war das legendäre Bildschirmspiel 01.
Ein grandioser Name.
Ja.
Also
sag mir, dass du aus der DDR kommst, ohne mir zu sagen, dass du aus der DDR kommst.
Ich wollte vorher nachgucken, ob dieser Name noch geschützt ist, weil ich glaube, ich sehe da großes Potenzial, eine Konsole herauszubringen, um die PS5 herauszufordern. Und das heißt dann Bildschirmspiel 02.
Ja, ich hoffe, dann hast du auch entsprechende Spieleideen schon dafür, die man
da. Ja, ich brauche da ja nur Pong drauf machen dann. Ne? Also auf dem Bildschirmspiel 01 aus der DDR.
DDR?
Aus der DDR waren auch nur Pong-Spiele und zwar 4 Varianten dieses Spiels. Es gibt ja unzählige Varianten. Einmal hat man hinter sich keine Wände, das heißt, wenn der Ball weg ist, ist er weg. Dann gibt es aber auch Spielvarianten mit Wänden, wo man wirklich durch ein Tor den Ball schießen musste. Das wurde dann, das habe ich vorher noch gelesen, das wurde dann nicht als Pong im Sinne von Tennis verkauft, sondern als Hockeyspiel zum Beispiel. Gab es das Gleiche auch.
Mhm.
Und war aber alles Pong.
Gab es auch Varianten mit Mauern in der Mitte, um die man rumspielen musste. Es gab, glaube ich, sogar so eine Art Doppel, wo man
das war auf der DDR-Version war das mit der Mauer in der Mitte, glaube ich. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Oh.
Aber dann musste die Mauer weg und seitdem gibt es auch die Konsole nicht mehr.
Ja, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass auf dem Gerät, das wir hatten, so eine Art Doppelversion drauf war, wo dann 2 Schläger pro Seite waren.
Oh, da kann ich mich auch dran erinnern. Jetzt, wo du es sagst,
ja. Nee, das ist auch gerade so erst.
Und das war besonders schwierig.
Ja, weil man noch nicht wusste, geht der Gegner mit dem ersten oder mit dem zweiten Spieler
genau,
ran.
Ja.
Und dann muss man ja entsprechend schnell reagieren. Ne?
Es gab dann ja auch noch erfolgreiche Varianten dieses Spiels, die dann weniger mit Pong zu tun hatten. Mir fällt da jetzt so spontan Breakout ein.
Ja, Breakout ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Varianten. Für die, die es nicht kennen, da ist halt der Schläger im Grunde unten und man hat auch Kugeln, die von unten nach oben am Anfang fliegen und muss da Steine weghauen
pro genau.
Level. Und wenn alle Steine weg sind, gibt es das nächste Level, da wird es dann nochmal schwerer, dann gibt es Bonusgegenstände, da wird der Schläger breiter oder schmaler oder magnetisch.
Richtig, wobei das natürlich, soweit ich weiß, ein klassischer Singleplayer war.
Ja, dann...
Wir haben Pong gespielt.
Wir beide haben Pong gespielt, ja. Ich habe es tatsächlich in einer iOS-Umsetzung gespielt.
Ja.
Die soundmäßig sehr nah ans Original rankommt.
Ja, der Sound war aber auch schlimm. Da ist es, ich kann, mich, ja,
kann, man so
kann mich gut daran erinnern, dass ich nach 4 Stunden Pong spielen mit schlimmem Tinnitus ins Bett gegangen bin, weil jedes Tor, ich nenne es mal Tor, hat einen unglaublichen Lärm gemacht.
Bling!
So ein, ja, nur
können vielleicht mal
das einspielen. Können wir vielleicht mal einspielen. Da winke ich mal dem Tontechniker. Hallo?
Ich weiß, dass es wohl auch eine Variante gab für bis zu 4 Spieler tatsächlich.
In der Tat.
In der Tat.
Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Mitte der 70er.
Okay. Ich weiß aber was ganz anderes, nämlich dass das Spiel eigentlich ab 18 war in Deutschland.
Ja. Ganz jetzt kuriose
Sache. Fragt ihr euch, warum? Wie kann ein Spiel, wo zwei Schläger mit einem Ball spielen, ab 18 sein? Und warum ist das so?
Ja, das liegt ganz einfach daran, dass es gar nicht geprüft wurde.
Richtig, die USK hat es gar nicht, ich glaube, USK hieß es damals.
FSK, glaube ich, ne? Oder?
USK ist die Freigabe.
Ja, genau. Wurde nicht von der USK geprüft und hat deswegen FSK 18.
Genau so. Aber die spätere Variante wurde dann geprüft und Überraschung?
Ja, frei ab.
Keine Freigabe, viel zu brutal.
Nee, also...
ab 0 Jahre dann.
Genau.
Ja.
Also grundsätzlich halt alle Spiele, die nicht getestet sind, sind halt erst ab 18 und das war halt da so.
Genau.
Dann gab es noch die Fernsehsendung Telespiele.
Mit Thomas Gottschalk.
Ende der 70er.
Der altehrwürdige Thomas Gottschalk.
Die Eminenz des deutschen Fernsehens.
Die graue kann Eminenz. Kann man ja heute auch sagen.
Graublonde Eminenz. Genau, und da gab es halt auch so eine Art Pong, wo aber die Leute meistens mit ihren Stimmen oder mit Musikinstrumenten die Schläger bewegt haben. Meine Vermutung ist ja, dass irgendwo hinter der Bühne einfach einer mit dem Controller saß und entsprechend gesteuert hat.
Ja, das ist gut möglich. Wobei ich nicht weiß, ob die in den 80ern bei den Fernsehsendungen schon so ausgebufft waren.
Ausgebufft ist ein schönes Wort, das man auch seit den 80ern nicht mehr benutzt.
Ja, wir sind ja hier im Retro-Bereich, da müssen wir auch mal sprachlich alles geben.
Genau. Ja, und wenn man dann schon bei den Fun Facts sind, da gab es dann tatsächlich auch im November 1965 eine Fachzeitschrift für Elektronik.
Ja.
Die hat eine Nachbauanleitung für Hobby-Elektroniker zum Selbstlöten unter dem Namen TV-Tennis veröffentlicht.
Da stelle ich mir sehr witzig vor, wenn ich das gemacht hätte.
Ja. Weil
das wäre nichts gewesen.
Wäre halt
kaputt gewesen.
Ja, ich glaube, das wäre bei mir
kaputt angekommen, kaputt geendet.
Genau, aber man kann sagen, Pong ist tatsächlich ein Spiel, das wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie schon mal ein Computerspiel gesehen hat.
Das denke ich auch.
Und auch popkulturell.
Gibt es denn Farbvarianten?
Ja, also in späteren Umsetzungen auf anderen Konsolen oder auf dem Commodore oder so, sicherlich auch in Farbe.
Also ich habe alles, was ich jetzt im Vorfeld gesehen und gespielt habe, war alles schwarz und weiß.
Okay.
Wobei ich auch noch gesehen habe, dass das und mich dann auch vage erinnern konnte, früher war es natürlich nicht schwarz-weiß, weil die Röhrenfernseher ja gar kein reines Schwarz darstellen konnten. Das heißt, es war eigentlich ein grauer Hintergrund.
Ja.
Das war's schon zu Pong? Oder?
Das war es im Grunde schon auch zu unserem ersten Spiel, zu Pong.
Oh, das ging ja schnell eigentlich.
Das ging ja schnell, ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die erste Folge fügen wir noch ein zweites Spiel dazu, zu dem wir etwas mehr erzählen können.
Ja, das machen wir, weil wir das aktiv gespielt haben früher. Wobei wir Pong auch gespielt haben, aber da waren wir schon noch sehr klein, ja, würde ich mal sagen. Sehr klein,
ja, genau. Also bis Anfang der 80er war es halt irgendwie aktuell wahrscheinlich.
Ich Anfang der 80er, glaube ich, hatten, gab es ja schon den 64er dann auch.
Ja, bei mir fing es an 1986 mit dem Commodore 16.
Oh,
also noch
feine Herr.
Der Vorläufer im Grunde des 64er.
Mit Datasette, hoffe ich.
Mit Datasette,
ja,
natürlich.
Hervorragend.
Ich habe auch den Commodore 64 erst mit Datasette gehabt.
Hm.
Bin aber da relativ schnell dann auf ein Floppy-Laufwerk gekommen.
Oh.
Und da gab es dann 1985 den für mich großartigen Klassiker Winter Games.
Ja, also da leuchten Andreas Augen, ihr seht es nicht, aber vielleicht hört ihr es, es klingelt auch hier und völlig zu Recht, weil es ist natürlich ein absoluter Klassiker und eines dieser Spiele, wo ich mich seit, wie viele Jahre ist das jetzt her, gefühlt 100?
Fast 40.
Ich frage mich immer, jeden Tag fast, warum gibt es da keine Neuauflage, die qualitativ ähnlich gut ist? Es gibt ja so Spiele, die ähnlich sind wie Winter Games. Aber was war Winter Games denn? Erzähl das mal.
Winter Games war im Grunde, erstmal war es der Nachfolger von Summer Games, wer hätte es gedacht?
Überraschend.
Summer Games
war... Es spielte aber im Winter, nehme ich an?
Ja, verrückt, ja.
Oh.
Summer Games war erstmal so eine Art Olympiade nachgestellt mit Sommerdisziplinen und da hat man sich gedacht, wenn das schon so erfolgreich war, da gehen wir sicher auch ein anderes Mal noch drauf ein. Ja, dann machen wir das Ganze doch auch mal im Winter.
Genau, es waren aber auch immer einige Disziplinen, glaube ich, dabei, die gar nicht olympisch waren. Deshalb wurde das auch so benannt, Summer Games und Winter Games.
Ich vermute mal vorsichtig, dass man den Begriff Olympia
wahrscheinlich
auch nicht
war
so
es auch problemlos eine rechte
nutzen
Frage.
Kann. Ja. Genau. Ja, und das Besondere an Winter Games im Vergleich zu Summer Games war, dass man da schon zwei Disketten für brauchte.
Ja. Das war
Vorder- und Rückseite
totaler Overkill. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater zu mir sagte, das wird sich nicht durchsetzen mit diesen ganzen Disketten. Das ist viel zu viel Aufwand.
Ja, wer hätte es gedacht, es hat sich nicht durchgesetzt. Ist
Nein.
schon wieder längst überholt.
Das war auch viel zu viel Aufwand. Kleiner Sidestep da. Ich kann mich erinnern, dass Wing Commander auf
Wing Commander
20 Disketten,
ja, da war
aber 3,5 Zoll ausgeliefert.
CDs gehabt damals von Wing Commander.
Also ich kann mich noch an eine Diskettenversion erinnern.
Ich mich da aber auch.
Und es waren so viele, dass man ständig den Discjockey gespielt hat und eine Diskette nach der anderen reingeschoben hat. Und das passierte sogar bei Winter Games mit seinen zwei Disketten dann irgendwann auch, aber noch sehr gemäßigt.
Ja, die musste man aber auch nicht irgendwann mittendrin mal umdrehen, dann war gut. Nee, das war so, dass die eine Disziplin vorne drauf war, die nächste dann hinten und dann die nächste vielleicht auch noch, aber dann musste man wieder umdrehen und wieder, also ein ständiges Kommen und Gehen war in der Tagesordnung.
Ja, ja. Das war ein großer Spaß. Die Ladebildschirme waren auch unendlich.
Großartig animiert, komplett in Schwarz gehalten.
Ja, und gefühlte 3 Minuten lang, vielleicht auch echte 3 Minuten.
Vielleicht auch echte 3 Minuten. Dafür wurde man aber dann tatsächlich auch grafisch für die damalige Zeit doch sehr belohnt.
Auf jeden Fall. Also das GTA der 80er Jahre würde ich das sagen.
ja, ich würde nicht ganz so weit
Und ich meine nicht GTA 1.
Ja, richtig.
Aber es war auf jeden Fall grafisch schon hervorragend.
Es war für die damalige Zeit auf jeden Fall legendär.
Wenn man sich heute anschaut, denkt man sich, oh je, oh je. Aber immerhin, man erkennt die Disziplinen und für damals war es gut.
Es ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht gealtert. Man kann es auch heutzutage noch ganz okay spielen.
Genau.
Also es hat nichts von seinem Spaß verloren, auch wenn es halt grafisch nicht so aufwendig ist.
Das stimmt. Wie halt vor allen Dingen im Multiplayer, also mit zwei Leuten an einem Rechner macht das immer noch Spaß.
Mit 6 Leuten nacheinander in der sogenannten, wie man es heute nennt, Hot Seat Version.
Ah, Hot Seat, so, Hot ja. Seat, das ne? ist aber neumodischer Kram.
Ja,
ne?
genau.
Dazu kommen wir später.
Zu neumodischem Kram?
In diesem Podcast.
Ja, genau.
Irgendwann in 2 Jahren.
Es geht damit los, dass man ein kleines Menü hat. Da kann man dann halt wählen, ob man alle Disziplinen starten möchte oder nur eine einzelne oder ein paar ausgewählte oder ob man einen Trainingsmodus möchte.
Genau.
Man kann sich die Rekorde ansehen, die auch bei diesem Spiel gespeichert wurden.
Deshalb auch die Disketten.
Deshalb auch die Disketten. Das war bei Summer Games aber auch schon so tatsächlich. Ach. Dass die Rekorde dann ja auch beim nächsten Mal noch Bestand hatten. Ich kann mich auch da kurzer Abstecher bei Summer Games dran erinnern, dass ich mich da mit meinem Onkel immer so ein bisschen darum gezankt habe, wer beim Stabhochsprung höher springen konnte und ich bin an seinen Rekord leider nicht drangekommen.
Immer noch nicht? Hält er immer noch
seine All-Time? Der war bei 5,90 Meter und 5,80 Meter habe ich geschafft.
Oh.
Ja,
okay.
Das war zu Zeiten von Sergej Bubka, der da 6 Meter gesprungen
ist, glaube ich. Ja, sowas in der Richtung. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 7 irgendwas.
Ja, guck einer an. Ja. Die Stäbe werden immer besser.
Ja.
Ne? ja, hat man sich dann entschieden, welche Variante man spielen will. Dann legt man halt fest, wie viele Spieler teilnehmen.
Genau, bis zu 8 ging, glaube ich.
Bis zu 8 tatsächlich. Ja. Und es gab dann also so ein Screen mit 9 gleichzeitig angezeigten Flaggen.
Ja.
Da waren dann, also man konnte noch ein bisschen scrollen. Ich glaube, es waren 15 Nationen oder 14 Nationen plus Epics. Epix ist der Publisher oder der
nein, der Spielehersteller.
Der Spielehersteller,
der Publisher, genau. In Europa war US Gold.
Richtig.
Und im Rest der Welt, glaube ich, war es Epix. Und Epix ist ja auch eine ganz, ganz honorige, bekannte Spieleschmiede. Mitspielen, wie eben das erwähnte, Summer Games, California Games.
Großen Durchbruch gab es.
World
mit
Games.
Mit Impossible Mission.
Impossible Mission.
Und
Pitstop.
Auch da, Fun Fact, ich glaube, dass die Figur, die die Fackel reinträgt bei der Eröffnungszeremonie,
ja,
tatsächlich die gleiche Animation ist wie der Protagonist bei Impossible Mission.
Okay, das ist sehr interessant.
Das könnte man natürlich super übernehmen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so.
Kleiner Tipp für den nächsten Podcast.
Vorher raus.
Fun Fact, nicht sagen und dann sagen, ich glaube.
Ich glaube, ja? Nee. Okay, hast mich.
Ja, ja, ich passe auf.
Ich merke schon. Dann, wenn man also sich für seine Nation entschieden hat.
Die Sowjetunion damals.
Zum Beispiel Sowjetunion. Westdeutschland war dabei, Ostdeutschland nicht.
War nicht dabei, nein.
Ostdeutschland war nicht dabei,
man genau. Konnte nur.
Dann hat man aber tatsächlich die Nationalhymne immer so kurz angespielt.
Genau, gehört. In 8-Bit, im klassischen.
In schönen klassischen 8-Bit-Version.
8-Bit-Sound, hervorragend. Mhm. Ich finde ja immer noch, dass bei den Fußball-Nationalspielen immer noch die Nationalhymne im 8-Bit-Sound abgespielt werden sollte.
Ja, das wäre mal was Neues.
Ja, also so statt Sarah Connor, die sich versinkt, dann doch lieber 8-Bit.
Ja, vielleicht hatte sie auch 8-Bit getrunken.
Das könnte sein. Bitte ein Bit.
Richtig.
So. Es gibt natürlich noch andere Biersorten wie
ja, und so weiter.
Weiter,
ja.
Ne?
Ja,
und dann, liebe Bierfirmen, der nächste Podcast kann gerne gesponsert werden. Darf man wahrscheinlich nicht, oder? Oh, darf man den Podcast für Bier werben?
Ich weiß nicht.
Das finden wir heraus.
Das finden wir heraus.
Liebe Gemeinde, die noch wahrscheinlich sehr klein ist.
Sehr klein, übersichtlich.
Aber wir finden das raus und wir werden euch in einem der nächsten Podcasts eine Antwort dazu liefern.
Ja, schreibt ihr das auf?
Habe ich.
Gut.
So, zurück zu 8-Bit.
Nach den Nationalhymnen gab es dann eine kleine Eröffnungszeremonie, die vor dem Menü tatsächlich auch schon lief.
Also ja,
man
es
sieht
war
die gleich zweimal.
Doppelt, weil die hat denen so gut gefallen, ist meine Vermutung, dass sie gedacht haben, das machen wir einfach nochmal, ja. Dann können wir auch die zweite Diskette rechtfertigen.
Das ist
vielleicht ist es
eine
doch
Option.
Eine andere.
Genau, vielleicht ist es eine andere. Genau. Also man stellt sich das halt so vor, da steht ein großer Feuerkorb, sagen wir mal.
Dann der Feuerkelch, der von Harry Potter Feuerkelch.
Hält kurz die Fackel an diesen Kelch und dann geht das olympische Feuer, das es darstellen soll, dann an.
Dann ist angefackelt und.
Dann ist angefackelt und dann wird man auch gleich schon vom nächsten Ladebildschirm begrüßt, bevor es dann in die erste Disziplin geht, die da lautet Hotdog. Was müssen wir uns unter einem Hotdog vorstellen?
Verrückt, habe ich auch nie verstanden, warum das so heißt. Inzwischen weiß ich das aber. Das ist so eine Trickski-Sprung-Disziplin. Und ich glaube, Hotdog ist eines der Motive, die man da springen kann.
Ah, okay.
Deshalb heißt das Hotdog.
Ja, dann erklär uns doch mal, was da passiert.
Naja, das ist relativ einfach gewesen. Der Pixelsportler steht oben auf der Rampe, bekommt das Go und fährt mit seinen Skiern von der Rampe, die relativ kurz ist. Also ihr müsst euch die nicht vorstellen wie eine Skisprungrampe, sondern deutlich kürzer. Und dann springt er in die Luft und dann muss man unter Aufwendung massivster Joystick-Kraft verrückte Bewegungen am Joystick durchführen, damit der Pixelsportler einen Hotdog macht. Oder ich weiß nicht, wie die anderen
Disziplinen.
Ein Vorwärtssalto, ein Rückwärtssalto, ein Tulip. Dazu kommen wir auch später noch, ein Tulip.
Ja.
Ja, und dann muss man natürlich auch noch vernünftig landen. Also wenn man sich da dann lang macht, weil man so einen tollen Hotdog gemacht hat, dann war es das.
Dann kriegt man direkt die kalte Ladung Schnee ins Gesicht.
Richtig.
Da gibt es keine Punkte. Da kann man sich vorher noch so schön verbogen haben. Also auch da Timing sehr wichtig. Ja, wie Thorsten gerade sagte, man drückt halt irgendwie den Feuerknopf zum Starten und dann fährt er halt diese Rampe runter. Ich glaube, man muss unten nochmal den Feuerknopf drücken und dann springt er halt. Und dann, je nachdem, wie ich den Stick dann bewege, ob nach rechts oder
genau.
links.
Genau. Und ich glaube, zur Landung musste man den auch nochmal drücken.
Genau.
Damit man auch gerade gelandet ist.
Ja. Dann gab es unten eine Punktewertung und dann war der nächste Spieler dran. Und das Ganze gab es, es gab 3 Versuche pro Spieler.
Das war immer abwechselnd. Also die Spieler,
das war immer abwechselnd, genau. Und wenn alle Spieler dann halt ihre 3 Versuche absolviert haben oder hatten, dann gab es halt anschließend einen Sieger, der dann eine Goldmedaille verliehen
bekommen
hat.
Und die Pixel-Hymne.
Und die Pixel-Hymne natürlich nochmal aus den
Lautsprechern
ja. zu hören bekam. Genau. Und dann gab es direkt den nächsten Ladebildschirm.
3 Minuten. Zahlt sich ein, damals in der Zeit eine Limo zu holen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Mhm.
Und was kommt dann?
Die nächste Disziplin ist dann Biathlon.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Beziehungsweise, wir haben es ja auch gerade gesehen. Mhm. Und da fragt man sich auch immer noch, warum das nie wieder umgesetzt wurde. Beziehungsweise inzwischen gibt es ja Umsetzung vom Biathlon. Aber das war irgendwie toll. Auch in der Nacherinnerung ist es immer noch toll gewesen, wie das umgesetzt wurde. Man musste, um auf eine vernünftige Geschwindigkeit mit den Skiern in der Loipe zu kommen, musste man den Joystick rhythmisch bewegen. Mhm. Und hat man das sehr schnell gemacht, ist auch die Herzfrequenz sehr hoch gegangen. Da konnte man dann sein Mütchen kühlen. Wie ging das?
Das ist nicht so ganz einfach. Also zuerst müssen wir vielleicht nochmal erklären, was eine Loipe ist. Weil viele kennen vielleicht Biathlon heute aus dem Fernseher. Wenn man Biathlon sieht, da ist ja Freistil quasi angesagt. Ganz viel ist da im Schlittschuhschritt.
Ja, das
stimmt. Oder in der Skating-Technik, wie es ja so schön heißt. Wo halt der Ski von innen nach außen immer geschoben wird. Das war damals tatsächlich noch nicht so.
Nein,
da gab es den klassischen Langlaufstil, nämlich in einer Spur, die in den Schnee gefräst ist, die sogenannte Loipe.
Genau, da fuhr man dann so durch, bis man dann am Schießstand angekommen ist.
Genau, und das geht auf geraden Flächen, ging das, indem man den Stick hin und her bewegt, von rechts nach links.
Genau.
Im Rhythmus, wie der Läufer halt läuft. Wenn man das zu schnell gemacht ist, dann ist er so ein bisschen auf, also als ob die Loipe vereist ist auf der Stelle, vor sich hingerutscht. Man musste also einen Mittelweg finden zwischen Tempo und gleichmäßigem Gleiten. Und ist man rechts aus dem ersten Bild rausgefahren, dann gab es so eine kleine Abfahrt, da musste man mit den Stöcken schieben. Das ging dann, indem man den Joystick von oben nach unten bewegte.
Ja, es waren auch verschiedene Landschaften wirklich dargestellt.
Genau, also so Bäume im Hintergrund.
Genau, Berge.
Ein kleiner Bach fließt dadurch. Und dann gibt es nochmal die dritte Variante von Gelände, wo man quasi einen kleinen Anstieg hochfahren muss. Und da musste man den Joystick dann von links unten nach rechts oben schieben. Da hatte dann der Läufer auch mehr Probleme. Da ging es nicht so ums Gleiten, sondern mehr ums schnell da hochsteigen quasi.
Und in meiner Erinnerung
tatsächlich Tempo aufnehmen.
Kommt nach dem Anstieg immer das Schießen. Stimmt das?
Es sind, glaube ich, am Anfang sind es nochmal 2 gerade Strecken, bis das...
Okay.
Bis das erste Schießen kommt. Ah. Und das Schießen stellt sich dann so dar, dass man einen einzelnen Schießstand sieht. Da muss man sein Gewehr erstmal laden, indem man den Joystick nach oben und nach unten einmal drückt.
Klassisch.
Und dann sieht man ein Fadenkreuz, das immer von oben nach unten über den Schießstand geht, über die erste Markierung und muss dann im richtigen Moment einfach die Feuertaste am Joystick drücken. Und dann springt es auf den zweiten über, auch da geht dann das
Und die Herzfrequenz spielt da ja auch eine Rolle.
Genau. Je schneller oder je höher die Herzfrequenz ist, desto schneller bewegt sich das Fadenkreuz, desto schwieriger ist es natürlich dann zu treffen und die Scheibe nicht wie heute beim Biathlon auf weiß, sondern auf schwarz zu stellen.
Genau.
Also auch im Grunde umgekehrt, weil vorher wird die weiß dargestellt, wenn man trifft, ist sie schwarz.
Ja.
Ja. Und hat man das 5-mal geschafft, gibt es keine Strafzeit für jede verschossene Kugel. Es gab keine Nachlader, gab es, ich glaube, es waren 30 Sekunden an Strafzeit obendrauf.
Ja, und dann war man irgendwann im Ziel.
Genau.
Dann hatte man eine Zeit.
Einen Durchgang, 3 Schießen. Und der Schnellste hat dann wieder eine Goldmedaille gesehen und seine Pixelhymne gehört.
Und dann wird's,
das war meine Lieblingsdisziplin tatsächlich beim Spiel.
Ja.
Und wie du schon sagst, also man wundert sich, warum das in so einer Einfachheit nicht heutzutage nochmal ähnlich umgesetzt ist.
Ja.
Also man heutzutage versucht man ja alles immer möglichst komplex und realitätsgetreu und realistisch, ja, ja, darzustellen. Und das war wirklich so auf die einfachsten Basics runtergebrochen, dass das für wirklich jeden auch verständlich war. Also ich kann mich erinnern, dass ich das mit meinen kleinen Cousins teilweise gespielt habe und die auch in jüngstem Alter mit 6, 7, 8 Jahren.
Und die wussten dann auch, was Biathlon ist und wie es funktioniert. Ne?
Genau.
Ja. Das war natürlich der Anspruch damals ein anderer. Der Anspruch war ja gar nicht da, dass es realistisch ist, weil man wusste ja, die Computer können es auch nicht realistisch darstellen, weil die nicht leistungsstark genug sind. So. Und inzwischen sind wir ja irgendwo angekommen, wo es ja realistisch geht. Aber das geht halt sehr oft auch zulasten des Spielspaßes.
Das muss Meinung. Man so sehen. Ja. Ja.
Und danach wird es dann aber auch skurril nach dem Biathlon.
Ja,
für mich war das war damals für mich völlig skurril. Als Nicht-Schlittschuhläufer war es skurril. Und ich habe es selten gewählt. Aber es war, was war es?
Es war Eiskunstlauf Teil 1.
Teil 1 ist eigentlich der skurrile Part, weil es dieselbe Disziplin nachher noch einmal gab.
Ja, genau.
Nur doppelt so lang,
genau.
Also, aber sonst keine Änderung, oder?
Sonst
die waren nur länger.
Keine Änderung. Ja. Es war die doppelte Länge, die Tricks waren identisch, die Musik war eine andere, ja.
Ich meine Idee ist ja, dass sie da so ein bisschen dieses Pflicht- und Kür-System das haben wollten, so wie es dann beim Eiskunstlauf ist, dass du eine kurze Pflicht hast, wo du die Sprünge machen musst, die vorgegeben sind, und in der Kür kannst du dann tun, was du willst, und die ist auch immer länger.
Das ist aber tatsächlich bei Winter Games so, dass einem das Spiel das nicht erklärt, dass es irgendwelche Übungen verlangt. Also da sind keine Symbole am Rand, die anzeigen, jetzt musst du noch einen Sprung vorwärts, einen Sprung rückwärts und eine Pirouette drehen.
Ich glaube, das ist auch nicht so vorgesehen, aber die Idee...
Ja, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, ne, du musst jetzt in deinen 2 Minuten musst du die und die, oder dass man sagt, wie bei so einem Dance Revolution irgendwie, dass da die auszuführende Übung irgendwie von rechts reingeflogen kommt, und dann hat man einen gewissen Zeitraum, die auszuführen, und sonst gibt es Minuspunkte.
Aber halt auch ein großer Unterschied zu heute, es wurde früher viel weniger erklärt. Man hat den Joystick gekriegt und dann hat man einfach probiert.
Dann hat man einfach probiert und gemacht, und am Ende war man entweder total geflasht von dem, was da rauskam, oder total enttäuscht, weil es
bei Eiskunstlauf
trotz allen Anstrengungen
not so much.
Genau, also auch da nochmal kurz erklärt, man sieht eine Eiskunstläuferin, die im Grunde auf der Stelle läuft. Im Hintergrund läuft so ein bisschen der Eisring rum, sodass es ein bisschen animiert ist wenigstens. Die macht halt ihre Schritte, dann kann man sie...
Also eigentlich läuft der Hintergrund.
Eigentlich läuft der Hintergrund und sie skatet auf der Stelle. Man kann sie umdrehen, dann kann sie einen Rückwärtssprung machen. Ja. Man kann eine Pirouette machen. Ich weiß nicht, wie der genaue Fachbegriff der ganzen Tricks bei den Eiskunstläufern
ist. Ich kenne auch nur die Bielmann-Pirouette. Ja. Das ist die, wo man
sich Bein... so verbiegt. Nee, die ist nicht dabei.
Die ist nicht dabei,
die ist nicht dabei.
Aber am Ende, man endet doch mit einer Pirouette, ne?
Nicht zwingend.
Muss man nicht, aber hat man immer, weil man das ja so gesehen hat.
Genau.
Wenn man Olympische Spiele gesehen hat, haben die ja immer mit einer tollen Pirouette geendet. Über den Boden gefegt, das Eis sauber gemacht.
Es gab einen Sprung, den man vorwärts angesetzt hat, der aber rückwärts gelandet ist. Mhm. Es gab einen Sprung, den man rückwärts auf rückwärts gemacht hat.
Ah, ja.
Es gab die Pirouette oben, sodass die Eiskunstläuferin quasi wie so ein T aussieht.
Ja.
Dann eine Pirouette, wo sie so in die Hocke geht und quasi ein Bein ausstreckt, dass es ein bisschen wie ein L aussieht. Und das war es im Grunde schon.
Das war
es. Tricks gab es nicht.
Also sind ja schon eine ganze Menge. Also für mich waren es viel zu viele.
Genau.
Mir hätte einer gereicht.
Mir hätten auch 30 Sekunden gereicht.
Ja, und nicht eine Minute. Man glaubt nicht, wie lange eine Minute sein kann.
Vor allem, wenn man das Spiel zu 8 gespielt hat und 8-mal dieselbe Minute und dieselbe Musik gehört hat. Und ja, um dem ganzen Spaß die Krone aufzusetzen, kam nach dieser ersten Version des Eiskunstlaufs, nach 2 weiteren anderen Disziplinen, auf die wir gleich kommen, dann nochmal Eiskunstlaufen in einer doppelt so langen Version mit einer anderen Musik.
Und auf einer anderen Diskette.
Ich glaube, es war die gleiche Diskette. Ich weiß nicht genau, an welche Stelle
ich gedreht wurde. Ich meine, es wurde gedreht, aber egal. Also man hatte sich ja sowieso eine ganze Menge gedreht bei dieser Pirouetten. Show, aber es war nicht mein Favorite, muss ich sagen.
Nee.
Was danach kam hingegen...
Aber gehört halt irgendwie dazu.
Was danach kam hingegen, finde ich, ist einer der absoluten Klassiker des Multiplayers. war nämlich Speedskating.
Nee, vorher gab es noch Skispringen.
Oh.
Mensch, wie konntest du das übersehen?
Tatsächlich.
Aber fangen wir doch damit auch an.
Ja, gut.
Es war noch eine Zeit vor dem V-Stil, den man heute springt.
Ja, genau.
Der ja...
Gut für die Programmierer, weil das wahrscheinlich viel schwieriger pixelmäßig darzustellen gewesen wäre.
Auch da sehr auf die Basics heruntergebrochen, das Ganze. Man sieht den Springer von Weitem auf der Sprungschanze stehen. Die Sprungschanze ist als Ganzes zu erkennen, darauf der Spieler als kleine Pixelversion. Wir müssen bedenken, wir reden hier beim Commodore von einer Auflösung von, was war es, 480 oder 400 mal 320 Pixel.
So ein Handy hatte ich auch mal.
Ja, dein Handy hatte wahrscheinlich schon irgendwie den tausendfachen Speicher.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, auf jeden Fall, man sieht diese Schanze, dann sieht man den Springer da runterspringen und wenn man dann unten angekommen ist und den Feuerknopf drückt, dann springt er auch.
Genau.
Und dann sieht man eine Einblendung von dem Springer in der Luft und muss versuchen, ihn möglichst stabil in der Luft zu halten.
Stabile Seitenlage.
Stabile Sprunghaltung. Ja. Skier parallel zueinander, nach vorne geneigt. Je nachdem, was man mit dem Stick veranstaltet, lehnt er sich zurück. Das bremst natürlich, verkürzt den Sprung. Zum Teil sah es auch recht wüst aus, was er da in der Luft veranstaltet. Wichtig war nur, kurz vor der Landung parallel die Skier und die Beine leicht angehockt, denn nur dann funktioniert die Landung und gibt auch volle Punktzahl.
Genau, und das gab dann, Kampfrichter haben dann Punkte gegeben. Ne?
Genau, und von den Entfernungen her würde ich sagen, wir befinden uns auf Skiflugschanzen bei 185 Metern,
definitiv.
Die da angegeben werden. Ist es schon eher das große Skifliegen.
Ja, drei Versuche.
Drei Versuche im Gegensatz zu den eigentlichen Zweien, die man eigentlich schon immer gesprungen hat.
Ja.
Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat sich Epix dazu entschieden, wir machen hier mal drei Versuche.
Ja, aber ist es nicht da durchgängig, dass alle Disziplinen drei Versuche haben? Also die solche Disziplinen, die so...
Nee, wir kommen ja nachher noch zum Bobfahren.
Da ist es nicht, so. Ah, genau. Nein, stimmt. Ach, ich bin da gar nicht gut vorbereitet.
Ja,
das ist ja wirklich. Können wir jetzt endlich zum Speedskating
jetzt
kommen?
Jetzt kommen wir zum Speedskating.
Weil das konnte man nämlich zusammen an einem Bildschirm gleichzeitig spielen.
Genau, da sind wir erstmals in einem Multiplayer-Modus.
Echter Multiplayer, nicht echter hintereinander Hot-Seat-Multiplayer, sondern Oldschool an einem Bildschirm, zwei Joysticks und dann gib ihm.
Mann on Mann. Manu a Manu.
Oder Frau on Frau.
Genau, ja, auch das. Ja, es gab einen roten Läufer und einen blauen Läufer und auch da kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was die Programmierer sich bei der Art und Weise der Darstellung gedacht haben. Man sieht nämlich bei, also einen zweigeteilten Bildschirm jeweils mit zwei Spuren.
Mhm.
Man sieht jeweils seinen eigenen Spieler auf der gleichen Stelle, kann aber, wenn man den anderen überholt, den auf seinem eigenen Bildschirm...
Nicht sehen,
doch,
ne?
Doch, man sieht den oben.
Oben sieht man den, ja.
Ja, und also wenn man oben den blauen Spieler hat und überholt den roten, dann fährt er quasi durch die zweite Zeile und auf der dritten Zeile ist der rote Spieler, der den blauen Spieler daneben sich sieht. Also ist dann doppelt auf dem Bildschirm. Das hätte man sicherlich auch anders lösen können irgendwie.
Also nochmal, um es nochmal klar zu machen, wir reden hier von... Zwei Spieler spielen auf einem Monitor, ne?
Genau,
also
auf einem Monitor, aber auf vier Spuren.
Ja.
Ne? Die halt jeweils den anderen Spieler dann, oder die, wobei die zweite Spur pro Spieler jeweils den anderen Spieler.
Aber es hat total Bock gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Du hast zwar gesagt im Vorgespräch, dass es nicht so dein Joystick-Killer war, aber ich kann mich dran erinnern, dass ich zumindest immer Angst hatte.
Das stimmt. Also Joysticks... Auch da, also Decathlon müssen wir unbedingt besprechen.
Ja, Decathlon werden wir garantiert besprechen.
Ist ein Klassiker der Computerspielgeschichte.
Ja.
Aber ja, das ist so das einzige Spiel, an wo ich mich erinnern kann, dass ich mal einen Joystick geschrottet habe.
Ja, es war eher so die Angst.
Ansonsten
weil
war es eher die Abnutzung über die Dauer.
Genau, aber das war auch so die Angst, weil es war ja jetzt auch nicht so leicht, dann einen neuen Joystick zu kaufen erstmal.
Ja, das
war
stimmt.
Ja alles teuer.
Teuer und auch nicht wie heute so verfügbar.
Verfügbar,
genau. Da
musste
man immer in die Stadt fahren, zu Karstadt.
Ja, zu Karstadt. Da gab es Karstadt. Liebe Kinder, wenn ihr nicht mehr wisst, was Karstadt ist, das sind die, die immer insolvent sind.
Ja. So, ja. Genau. Bei einer ungeraden Anzahl an Leuten hat man einen Computergegner tatsächlich dabei gehabt.
Genau.
der einen so ein bisschen dann unter Stress gesetzt hat, der aber...
Der war immer schlecht war.
Der war, genau, ja, kein wirklicher Gegner. Mit einer durchschnittlichen Leistung konnte man den gut abhängen.
Da habe ich damals schon gesagt, das wird ja nie was mit dieser KI, wenn die mich noch niemals beim Eiskunstlauf schlagen kann.
Ja. Na?
Und jetzt siehe da, was heute ist. Ja. Schreibt da meine Texte.
Ja, genau.
Ja, spricht genau. Mal einen Podcast ein.
Das können wir demnächst den KI machen lassen.
KI-Podcast.
Genau, dann lassen wir uns ein Skript schreiben und die kann das dann vorlesen. Du
kannst auch so direkt vorlesen, ja.
Ja, wir müssen einmal gegenprüfen, nicht, dass die Quatsch erzählen.
Ach ja.
Wird uns ja nicht.
Letztlich auch egal.
Ja. Ja, dann kam halt nochmal das Eiskunstlaufen, was wir besprochen haben.
Und dann kommen wir endlich zu deinem Bob-Spiel.
Dann kommen wir endlich zu meinem Bob-Spiel, also zu meiner Disziplin Bob.
Ein Versuch nur, hast du gesagt.
Nee, da gab es zwei Läufe, auch wie heute, aber der schnellere wurde nur gewertet, nicht wie heute, wo man die Zeiten addiert.
Genau so
ist es. Im Bob und auch im Rodeln ist es ja so, dass die Läufe addiert werden, sodass man dann, wenn man im ersten Lauf langsamer war, durch einen guten zweiten Lauf noch Plätze gut machen kann.
War das dann immer so?
Das war, soweit ich weiß,
immer addiert wurde?
Eigentlich immer so.
Okay. Ja, dann haben sie einfach ihre eigenen Regeln gemacht. Spaß gemacht hat es trotzdem?
Spaß gemacht hat es trotzdem. Man muss sich das so vorstellen, dass man auf der linken Seite wie so eine Art Karte hatte, der Strecke.
Ja.
Wo der Parcours, hätte ich fast gesagt, wo die Bahn abgebildet war.
Es gab auch immer nur eine Strecke.
Es gab nur eine Strecke.
Das muss man vielleicht dabei sagen. Es war immer die gleiche Strecke, dieselbe Strecke.
Genau.
Und beim Biathlon war es auch immer das gleiche Biathlon Skigebiet.
War auch immer das gleiche Ressort.
Ja. Da wurde nicht groß rumgereist damals, war auch zu teuer.
Der Skizirkus ist immer an der
gleichen. War immer Hahnenkamp. Hahnenkamp.
Die waren
ja leider nicht dabei.
Es gab Versionen, da gab es auch Alpinski.
Aber nicht in der, die ich hatte.
Aber nicht in der Commodore.
Ich weiß, dass ich mich darüber geärgert habe, weil ich ein großer Alpinski-Fan war.
Ich finde auch heute Alpinski noch total doof.
Oh, gut.
Also ich finde Parallelslalom oder so oder auch...
Liebe Leute, der letzte Teil unserer Podcast-Reihe hat gerade begonnen. Nein, ich finde Alpinski total toll.
Es ist faszinierend, wie die sich da runterjagen, aber ich kann, zum Zugucken, finde ich, gibt es...
Ja, hätte ich auch gerne ein AAA PlayStation-Game.
Zum Beispiel. Da gab es... Ja, lass uns da ein andermal drüber reden. Es gab mal ein Browser-Skispiel. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde, wo man so die ganzen großartigen Weltcuprennen tatsächlich auf dem PC nachspielen konnte.
Oh, okay. Wenn er es findet, schreiben wir es in die Shownotes.
Das, genau. Oder wir besprechen es.
Oder wir besprechen es.
Dann können wir es ja mal hier ausführlich auch ausprobieren.
Oh ja.
Aber jetzt sind wir erstmal beim Bob. Da stellte sich dann, wie gesagt, so da. Es gab links die Bahn und auf der rechten Seite sah man dann halt den Bob von hinten im Querschnitt in der Eisbahn. Und alles, was man tun musste, war rechts oder links gegensteuern gegen die Kurven. Je später man das gemacht hat, desto schneller wurde man. Hatte aber auch das Risiko, wenn man zu lange gezögert hat zu lenken, dann ist man halt rausgeflogen, dann war der Lauf ungültig.
Dann war der Lauf ungültig,
gab es null Punkte.
Ja.
Und wie gesagt, es gab zwei Versuche, die auch wieder der Reihe nach gemacht wurden. Also wenn man das zu viert gespielt hat, dann war halt jeder Spieler erst einmal dran und dann hatte jeder Spieler seinen zweiten Versuch.
Vielleicht war diese Crash-Geschichte auch der Grund, warum die Zeiten da nicht addiert wurden, sondern...
Ist denkbar, durchaus.
Ja, das war Winter Games.
Genau, und am Ende... wurde dann, also nach jeder Disziplin, habe ich ja schon gesagt, wurde Gold, Silber, Bronze verliehen, halt bei den klassischen Olympischen Spielen. Und ganz am Ende wurde dann halt das Ergebnis addiert, wobei eine Goldmedaille 5 Punkte brachte, Silber 3 und Bronze 1 Punkt.
Okay.
Und so wurde dann der Gesamtsieger festgelegt oder festgestellt und dessen Hymne wurde dann halt nochmal ausgiebig ausgespielt.
Genau. Und das waren dann die Winter Games.
Der
europäische Publisher US Gold hat dann auch 1995 oder 1996 sein letztes Spiel herausgebracht. Und das war dann in der Tat ein Spiel zu den Olympischen Spielen in Atlanta.
Ja, und Von Epix gab es noch ganz viele weitere Spiele, die auch auf dieser Summer- oder Winter Games-Serie basierten. Da ist sicherlich ganz weit vorne auch zu nennen California Games, ja, das so Sachen wie Skateboard fahren, Surfen drin hatte, oder halt World Games, wo man dann den Baumstamm werfen konnte oder auch auf einem Baumstamm auf dem Wasser balancieren musste. Es gab Gewichtheben da drin. Da war übrigens dann Slalomfahren mit drin.
Ah.
Cliff Diving war mit drin.
Cliff Diving auch. Cliff Diving. Ein toller Titel.
Und von den Summer Games gab es auch noch einen zweiten Teil, der nicht ganz so erfolgreich war.
Der war nicht so gut, der war auch nicht so gut.
Der war nicht so gut, genau. Da war dann Dreisprung drin, das ich nie verstanden habe, das weiß ich noch. Rudern war so ein bisschen an Speedskating angelehnt, auch im Multiplayer quasi. Da gab es den Hochsprung, es gab Fechten. Ja, war nicht ganz so gut und erfolgreich, fand ich. Und ja, da... Ich finde es gerade nicht, aber diese Eröffnungszeremonie, die wurde auch bei der Steinzeit-Olympiade, bei Caveman Olympics, wurde
auch
nochmal, wie man so schön in den 80ern sagte, verhohnepiepelt.
Verhohnepiepelt, schön.
Genau, da hat nämlich der Fackelträger das Feuer nicht angekriegt und hat da mit seiner Keule einfach den Feuerkorb kaputtgeschlagen.
Auch eine tolle Sammlung an Spielen war das, ja.
Das ist auch ein Spiel, auf das wir sicherlich nochmal eingehen könnten.
Wir könnten mal was machen zu skurrileren Sportideen oder so. Noch ein Wort zu Epix, die gibt es dann auch schon lange nicht mehr. Und die sind dann auch Ende der 80er schon an Atari zu großen Teilen veräußert worden und seitdem nicht mehr auf dem Markt.
Genau, und US Gold, der Publisher hinter diesen ganzen Spielen, der ist irgendwann bei Eidos Interactive verschwunden.
Okay.
Quasi in den 90ern.
Ja, und jetzt haben wir ganz, ganz schön lange geredet, glaube ich.
Verrückt, ne?
Ja, was man alles so erzählen kann. Und wir melden uns eigentlich demnächst dann wieder mit einem zweiten Teil.
Genau. Und wenn ihr uns Vorschläge schicken wollt, was wir mal besprechen können.
Oh ja, schöne Idee.
Dann könnt ihr das machen unter podcast@rock'n'roll-reporter.de.
Genau. Oder couchcoaches@rock'n'roll-reporter.de. Das sollte beides funktionieren.
Genau.
Ihr könnt aber auch einfach in die Shownotes gucken. Da ist die E-Mail-Adresse prominent.
Prominent. So, der Feind.
Veröffentlicht.
Genau. Ja, dann hoffen wir, dass euch das Ganze gefallen hat. Empfehlt uns weiter.
Genau.
Gebt uns möglichst Bestwertungen in allen Plattformen,
wo ihr uns hört. Entschuldigt vielleicht leichte Startschwierigkeiten, aber einmal ist immer das erste Mal und das zweite Mal wird dann besser und dann wird es immer nur noch besser. Es lohnt sich also dran zu bleiben.
Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal
bei den Couch Coaches.
Bei den Couch Coaches.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.